Ich glaube, am besten machen wir, setzen wir fort, was wir heute Morgen gemacht haben. Es ist kein neues Thema. Zur Erinnerung, heute Morgen haben wir gesehen, dass Petrus, wenn er schreibt den Leuten in der heutigen Türkei, Christen, Judenchristen in der Diaspora, dass ihr erinnert sie an ihre Errettung, die drei Zeitformen der Errettung, die prophetische Vorbereitung ihrer Rettung in der Vergangenheit. Das ist nicht Philosophie. Unser Glaube ist verwurzelt in Geschichte. An die Zukunft unserer Rettung. Wir sind wieder gezeugt zu einem Erbe, so wie Israel gerettet wurde zu dem Erbteil in Kanaan. So sind wir gerettet mit einer Zielsetzung, dass wir eines Tages unser Erbe antreten, Erben Gottes, mit Erben Christi. Und mittlerweile, wir sind mit Blut besprengt zum Gehorsam Jesu Christi. Und wir sind hier in dieser Welt zwischen Rettung und Vollendung. Wir reden viel von dem Glauben, was notwendig ist, wiedergeboren zu werden. Du musst gläubig werden. In unserer Reaktion zu der katholischen Kirche, wir sind so weit gekommen, dass wir reden über die Entscheidung. Like wie in der Jugendstunde einmal eine Frau hat einen Jugendlichen gefragt, hast du schon entschieden? Und sie sagte, ja, Kamillentee wollte ich trinken. Hast du entschieden? Weißt du, alles läuft auf eine Entscheidung aus. In der Bibel, wenn du Hebräerbrief liest, zum Beispiel, und viele Orte im Neuen Testament, Glauben ist das, was beginnt, aber dann muss man im Glauben bleiben. Und so werden wir hier zwischen unserer Bekehrung und der Vollendung, die Echtheit unseres Glaubens wird erprobt. Und der erprobte Teil unseres Glaubens ist köstlicher als Silber oder Gold. Aber die Erprobung selbst, oft keine schöne Erfahrung. Durch dick und dünn, Leiden und Freude, Verlust, glauben wir wirklich. Und das, was echt ist, ist Gott unheimlich wertvoll. Und das Ergebnis in unser Leben nennt Petrus die Errettung unserer Seelen. Errettet von einem vergeudeten Leben. Und dann haben wir gesehen die vier Imperativen unserer Errettung. Zunächst einmal unsere Ausrichtung. Wir hoffen völlig auf die Gnade, die uns gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Zweitens, während dieser Zeit führen wir ein heiliges Leben, denn der uns berufen hat, ist heilig. Drittens, wir fürchten uns davor, so ein teures Leben, so ein wertvolles Leben, bezahlt mit dem Blut Jesu Christi, zu vergeuden. Und wir wollen nicht nur leben nach den Grundsätzen der Welt, nicht einmal nur nach den Grundsätzen unserer Erziehung, denn wir sind erlöst, und das heißt, erkauft durch die Bezahlung eines Preises. Das heißt, mein Leben gehört mir nimmer. Mein Leben gehört Gott. Er hat dafür bezahlt, wir haben ein Wort auf Englisch, für einen Menschen, der wieder rechtlich das aneignet, was einem anderen gehört. Wir sagen, er ist ein Thief, ein Dieb. Und ein Christ, der lebt für sich, ist ein Dieb. Der Rest meines Lebens, Preisetikett, das Blut Jesu Christi. Und dann schließlich haben wir gesehen, wir wollen einander, wir sind befohlen, es ist imperativ, wir lieben einander anhaltend mit Inbrunst. Und dann drei Ziele, und darüber wollen wir jetzt reden, die drei Ziele unserer Errettung. Wozu hat Gott dich errettet? Das Erste, lege ab, sagt alle Bosheit, Trug, Heuchelei und Neid, alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder, neugierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch oder Wort, Logikos, damit ihr durch sie wächst zur Errettung. Beachte das Wort ist wiederum hier. Rettung, 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 Rettung. Gerettet, reife geistliche Persönlichkeiten zu werden. Es ist schon eine wunderbare Sache, ein Kind zu zeugen. Das haben wir schon in Kapitel 1, zweimal. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Glorreiche Zukunft, die Gott bereithält für seine Kinder. Wiedergeboren durch unvergänglichen Samen, Vers 22. Die Herkunft unserer Rettung, die Erbanlage Gottes in uns. Und ein Baby ist schon was Wunderbares. Aber Gott hat Pläne. Möchte die zukünftige Welt uns anvertrauen. Fühlst du dich gerade in der Lage, jetzt die Verwaltung von 10 Städten zu übernehmen für Gott? Ich persönlich möchte etwas mehr Fortschritte machen in meinem Leben, möchte etwas reifer werden, Erfahrungen sammeln. Denn meine Persönlichkeit in der Vollendung und meine Persönlichkeitsbildung wird anschließen an das, was jetzt in meinem Leben passiert ist. Und so, ich bin mit Blut bespritzt, abgesondert zu Gott. Ich habe ein Ziel vor mir, das zukünftige Erbe in Kanaan. Mein Denken ist umgürtet. Ich denke scharf und lange nach über mein Leben und wie ich es fühle. Ich lebe heilig, zu Gott abgesondert. Ich scheue mich davor, mein Leben, den Rest meines Lebens oder sogar einen Teil zu vergeuden. Ich liebe meine Geschwister. Und ich verlange nach dem Milch des Wortes Gottes, auf das ich wachse. Manchmal ist das eine Herausforderung. Einmal habe ich meinen ältesten Sohn angerufen, war an der Uni, mitten im Medizinstudium. Ich habe gleich gemerkt am Telefon, etwas stimmt nicht. Hey, Bursche, wie geht's dir? Okay. Liest du deine Bibel? Kannst du dich erinnern, in August, wir waren zusammen. Und wir haben so was 20 Meter Holz gemacht im Wald. Und alles dann zum Traktor geschleppt und mit dem Traktor transportiert und meterweise gesägt und dann gekloben. Und kannst du dich erinnern, wie es uns ging am Abend und so heiß und verschwitzt und stinkend und dreckig? Hast du dich nicht unwürdig gefühlt, unter die Dusche zu gehen? Dann begann er nervös zu lachen. Nein. Wenn man dreckig ist, man fühlt sich nicht unwürdig, unter die Dusche zu gehen. Das ist ein Anlass dazu, nicht wahr? Liebe Schwester, liebe Brüder, wenn du dich jetzt dreckig fühlst und unwürdig die Bibel zu lesen, hier steht eine Imperative. Sei begierig nach dem unverfälschten Wort Gottes. Du brauchst eine Dusche, du brauchst es jetzt. Lass nicht dein Versagen, lass nicht deine Sünde dich zurückhalten von dem, was du dringend brauchst. Seht ihr, das Blut Jesu Christi reinigt dich von allen Sünden. Brauchst nur deine Sünden bekennen Und er ist treu und gerecht, dich zu reinigen, dir zu vergeben. Treu, weil er es versprochen hat und eine gerechte Grundlage da ist. Gerecht deswegen. Aber das Blut Jesu Christi hat keine Kraft, dein Leben zu verändern. Keine Kraft. Das mag dich vielleicht überraschen. Wir haben so eine hohe Wertschätzung des Blutes. Wir hatten das im vorherigen Kapitel. Aber das Blut ist für das, was ich getan habe. Das Wasser des Wortes Gottes ist für das, was ich bin. Mein Leben wird verändert. Durch was? Die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Geistes. Und genau wie ich einmal wiedergeboren bin und gewaschen bin und ein neues Leben erhalten habe, ein Bad wie das in Johannes Kapitel 13. Wer gebadet hat, hat es nicht nötig, sich wieder ganz zu baden. Er hat es aber sehr wohl nötig, immer wieder die Füße zu waschen. Nicht mit Blut, sondern mit dem Wasser des Wortes Gottes. Das ist das Ziel, zu dem Gott uns errettet hat. Reife Söhne zu haben, auch auf dieser Erde. Menschen, die er führen kann. Menschen, die die Führung des Geistes erkennen. Söhne Gottes, wie Paulus sie nennt. Und das zweite Ziel. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend. Und da wiederum ein Partizip. Ich habe meine Kinder gesagt, ich sage meine Studenten, ich habe sie gesagt in der Schule, lernt Grammatik, lernt Grammatik, lernt Grammatik. Ich bin so dankbar, dass meine Buben Latein hatten, weil sie das Rest ihres Lebens brauchen werden im Bibelstudium. Dieser Partizip besagt, dass wir eine Erfahrung gemacht haben. Und folgedessen, wir kommen immer wieder und ständig zu Christus. Ja, natürlich, wir kommen einmal, aber zu ihm kommend. Wieso? Weil ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Meine Frau hat vor kurzer Zeit mir einen Umschlag geschoben über den Esstisch. Post vom Landratsamt. Weißt du, was das heißt in Österreich? Bist wieder zu schnell gefahren. Und sie schaut mich an. Ich sagte, wie viel? Ja, 70. Schau das Ding an. Ich sagte, Peggy, das ist nicht so schlimm. 70 Euro, nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Schau mal, in Gmunden. Und ich fahre in Richtung Hendorf. Ich bin eh zu dir gefahren. Sagte Peggy, seit mehr als 20 Jahren habe ich nie eine Strafverfügung gekriegt, wegfahren von daheim, nur nach Hause fahren zu dir. Weißt du, du musst nur wissen, wie du da strehst. Warum? Und das ist keine Lüge, was mir schmeckt. Weil ich sie liebe. Tom kann dir sagen, ich habe einen, vielleicht Tom nicht, andere Schüler können dir sagen, es gibt einen Italiener in Salzburg und wenn ich es nicht aushalte bis Abendessen, ich sage, wo gehen wir hin zu den Studenten? Und meine Stimme ist immer der Italiener. Weil ich gehe immer wieder, es schmeckt mir dort. Und ich komme immer wieder. Wenn du geschmeckt hast, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommen, dauernd in Bewegung, sich orientieren an Jesus Christus und werdet aufgebaut oder lasst euch aufbauen. aus lebendigen Steinen, aus ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Wisst ihr, dieser lebendige Stein, zu dem wir kommen, schmeckte viele Menschen nicht. Er schmeckte den Bauleuten nicht. Sie verwarfen ihn. Dieser lebendige Stein, dieser Sohn des lebendigen Gottes, wie er genannt wird von dem Schreiber dieses Briefes, wurde verworfen, Kapitel 6, und Vers 20, von den hohen Priestern, von den Ältesten, von den Schriftgelehrten. Aber er ist Vers 6, der Fels, der Sohn des lebendigen Gottes, er ist der lebende Fels. Und er sagt, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Wie? Menschen schmecken, dass der Herr gütig ist. Und sie kommen zu ihm. Und sie lassen sich aufbauen zu einem geistlichen Haus. Es ist so passiert mit Petrus. Weißt du, Johannes 1, Vers 35. Der Teufel sagt, siehe das Lamm Gottes, seine Jünger schauen und beginnen ihn zu folgen, verlassen den Teufel, beginnen Jesus zu folgen. Sie stellen die Frage, wo hältst du dich auf? Und er sagt, kommt und seht. Sieh, damals die Jünger wohnten bei dem Lehrer und nicht umgekehrt. Wo hältst du dich auf? Wir wollen bei dir sein, wir wollen, Rabbi, dass du uns lehrst. Kommt und seht. Und sie kamen. Und Andreas holte seinen Bruder Simon. Und als Jesus sah ihn zu ihm kommen, er sagte was? Was sagte er? Ihr wisst. Als Petrus kam zu Jesus, was sagte er? Kephas. Fels. So wurde Petrus ein lebendiger Stein. Er kam zu Jesus. Und so zu ihm kommend. Als zu einem lebendigen Stein von Menschen verworfen, von Gott aber kostbar. Lasst euch jetzt aufbauen zu einem geistlichen Haus. Was ist ein geistlicher Haus? Es ist ein Tempel. Es ist interessant. Ich höre all diese Lieder in des Vaters Haus. Gell? Und Leute haben all diese wunderbare, wir sagen auf Englisch, they emote, die werden besonders bewegt, emotionell, wenn sie reden von dem Vaters Haus. Was stellst du darunter vor? Irgendwie ein wunderbarer Platz da oben und du hast eine große Wohnung und du bist beim Vater und das ist super und das ist das Vaters Haus und du denkst an vielleicht, wie es war daheim bei Oma. Und das sind all deine Vorstellungen von Heimat und von du riechst gute Küche und weißt du, wie es ist, der Vaters Haus. Aber das ist Johannes Evangelium, Gentlemen and Ladies. Er hat dir schon gesagt, was der Vaters Haus ist. Mach meines Vaters Haus nicht zu einem Kaufhaus. Der Vaters Haus ist ein Tempel. Und in dem Tempel sind sehr viele kleine Kammer draußen. Und da wohnen die Leviten und die Priester. Wenn sie kommen von den Levitenstädten, drei auf der Westufer, drei auf der Ostufer, 48 Städten, ich denke jetzt an die Zufluchtsstädten. 48 Städten. Und wisst ihr was? Hans, ich möchte dir was sagen. Wenn ein Missionar fährt oder ein Prediger fährt mit abgefahrenen Reifen, liest die Liste von der Städte. Hebron, Sichem, Kiriat Yera. Wisst ihr, was das sind? Das sind die größten und besten Städten von ganz Israel. Und sie wurden abgetreten an die Priester, die Leviten. Wenn wir das so handhaben würden, würden wir die Mercedes fahren. Aber das wollen wir nicht, natürlich. Was ich damit sagen will, aus dem ganzen Land kamen diese Leute nach ihrer Abteilung, Gott zu dienen, und wohnten in des Vaters Haus. So der Vaters Haus, von dem Jesus redet, hat mit unserem zukünftigen Dienst zu tun. Es hat zu tun mit unserer Aufgabe als Priester vor Gott, ihm anzubeten. Oh, was für eine wunderbare Sache. Lasst euch jetzt schon aufbauen. Als ein geistliches Haus. Ein Tempel nicht braucht Priester. Ja, natürlich. Ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Um Gott Opfer zu bringen. Das ist die Sache, dass du hast ein Tempel, du hast Priester, du brauchst Opfer. Was bringen wir zunächst einmal das hier? Ich war irgendwie enttäuscht, ich habe vergessen, heute Morgen haben wir kein Brotbrechen. Manchmal stehe ich auf beim Brotbrechen, manchmal, okay. Ich muss irgendwie dazu bewegt werden. Aber ich stehe auf und ich sage, wenn ich den Brot auf den Tisch sehe, Herr Jesus, du hast gesagt, das ist mein Leib und das ist für euch. Und jetzt will ich antworten, Herr, das ist mein Leib. Und das ist für dich. Das möchte ich dir geben jetzt. Das ist Anbetung. Oder die Frucht unserer Lippen. Ob wir das gut oder das Gutes tun. Worüber reden wir hier? Wir reden über das Ziel unseres Heils. Und diejenigen von uns, die ein Herz für Gemeindegründung haben, jubeln jetzt. Das gehört zu dem Ziel deiner Errettung, deinen Platz in der Gemeinde anzunehmen. Oh, ich kann dir 100 Gründe geben, warum. Eine ist die Frucht des Geistes. Überleg mal, warum das tun. Die Frucht des Geistes ist erstens Liebe, oder? Du brauchst die Gemeinde, sonst kannst du nie lernen. Du brauchst jemanden zu lieben. Und zweitens, kommt mal. Was zweitens? Freude. Mit wem teilst du sie? Und dann? Friede. Das ist, was man lernt in der Gemeinde auch, weißt du. Viele Gemeinden müssen das mehr lernen. Und so weiter. Du, wenn wir dich rausschmeißen würden mit einem revidierten Eberfelder und einem Fallschirm, irgendwo, und du leben musstest im Dschungel alleine für 10 Jahre, du wärst nicht wesentlich reifer in deinem Glaubensleben, wenn wir dich abholen 10 Jahre später. Trotzdem, dass du die Bibel in 10 Jahren schon 100 Mal lesen kannst. Denn um reif zu werden, brauchst du uns. Die Schule Gottes ist deine Arbeitsstelle, deine Familie, die Gemeinde. Wo willst du lernen sonst? Aber hier, die Gemeinde ist gesehen als ein Haus, das Gott baut. Und wir haben einen Teil dran. Wir sollten uns aufbauen lassen, wie Petrus sich aufbauen ließ in diesem Haus. Und wir lesen weiter. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Der Vers kommt sehr häufig im Neuen Testament vor. Nicht zu Schande, nicht enttäuscht werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, der die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Da in Apostelgeschichte Kapitel 4 ist dieser Vers auch zitiert. Jesaja 8. Und die Gläubigen in Apostelgeschichte 4 wissen, sind die Hohepriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten, die den Fels verworfen haben. Gestern hat jemand die Frage gestellt, ich weiß nicht wer. Worauf ist das zurückzuführen, dass in manchen Gemeinden die Jugendlichen nicht gerne kommen zum Brotbrechen? Das hat mich verfolgt, ein bisschen. Ich habe versucht, eine Frage zu beantworten. Eine Schwester, ich hatte das nicht gepasst, dass ich sagte, da ist nichts los. Vielleicht meint sie, da ist nichts los, die Musik ist nicht cool oder sowas. Das meine ich nicht. Ich bin kein Fan dieser Musik. Was ich meine, ist Folgendes. Wenn eine Gemeinde, wenn die Glieder einer Gemeinde kommen zu ihm, weil er diesen Menschen schmeckt. Wenn sie sehen in ihm einerseits den Verworfenen, aber den für Gott kostbaren Eckstein. Und sie entdecken in ihm die Kostbarkeit. Beachte hier, dieses Wort kommt immer wieder in 1. Petrus vor. Kostbare Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Hier, kostbare Eckstein. Gott findet ihn kostbar. Er schmeckt uns. Uns ist er die Kostbarkeit geworden. Was passiert, wenn diese Mischung, wenn dieser Rezept beieinander ist? Gott war so begeistert von Jesus. Als in die Welt, ließ die Engel schreien, ich weiß nicht, in Weihnachtsbelay singen sie, aber das steht nie in der Bibel, dass Engel singen. Ich weiß nicht, ob sie etwas zu besingen haben. Sie sind nicht erlöst. Die Erlösten singen in der Bibel. Aber die taten etwas. Sein Kommen wurde gefeiert von himmlischen Wesen. Und dann Funkstille. Und 30 Jahre später, als er dort stand, knietief im Schlamm, eingereiht in eine Schlange von Menschen, deren Anwesenheit in diesem Fluss das Bekenntnis war, ich bin ein Sünder, ich stelle mich vor Gott mit verschlossenem Mund, nichts zu sagen in meiner Verteidigung, und ich erwarte den Messias. Und als Gott seinen Sohn sah, und im Wasser mit den Sündern, die Stimme des Herrn wurde hörbar, die Gestalt deines Geistes sichtbar. Sowas nie in der Menschheitsgeschichte. Während der Allmächtige bekennt seinem Sohn, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das nächste Mal, von dem wir wissen, er steht an einem Berggipfel mit zwei Personen aus der Jenseits. Der Gesetz, derjenige, der Mediator war, der Mittler des Gesetzes, der Superintendent in dem großen Opfer des Passas und der große Prophet, der auf eigentümliche Weise kam in den Himmel, einer, der über das Opfer am Berg Karmel verantwortlich war, Israel zurückzurufen zu ihrem Gott. Und dort in der Herrlichkeit redeten sie mit dem Sohn Gottes. Und sie besprachen seinen Ausgang, sein Exodus, zweimal im Neuen Testament erwähnt. Sein Auszug, dass er bald erfüllen würde in Jerusalem. Sie besprachen sein Kreuzestod, seine Auferstehung, seine Thronerhebung oder seine Himmelfahrt. Und Petrus in seinem zweiten Brief gibt uns die genaue Sekunde, als Gott seinen Sohn verherrlichte. Er sagte, als sie von ihm schieden. Das heißt, hier ist Mose. Er hat ein Gespräch mit Mose und Elias. Sie reden mit dem Herrn Jesus. Sie sind im Begriff zu gehen. Jesus ist bereit, den Berg zu verlassen und jetzt in das Tal und nach Golgatha zu gehen. In dem Moment, die majestätische Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Er ist mir die Kostbarkeit. Und später, tief bewegt im Geist, er stellt die rhetorische Frage, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Nein, um diese Stunde willen bin ich in die Welt gekommen. Nein, Vater, verherrliche du deinen Namen. Auf einmal die Stimme Gottes erschaut wieder und sie meinen, ein Engel hat mit ihm geredet. Ich habe meinen Namen verherrlicht. Ich werde ihn nochmals verherrlichen. Es ist, als ob der Boden des Himmels schwach wird. Und wieder zwischen den Brettern, man sieht Himmelslicht herniedergekommen unter dem Gewicht des Wohlgefallens des Vaters für seinen Sohn. Er ist das Kostbarste, was Gott hat. Und wir sind hier am Sonntagmorgen. Und er schmeckt uns. Und wir haben sein Wort gelesen und unser Herz ist bewegt und wir kommen mit vollem Herzen oder zumindest wir wollen den Herrn sehen. Und irgendwie ein Bruder gibt ein Lied oder spricht ein Gebet oder ein Lied wird uns auf einmal neu oder ein Bibelwort und auf einmal wallt auf in unserem Herzen. Das ist echt, das ist nicht gespielt. Die Antwort, ja, Herr. Er ist mein geliebter Herr, an dem auch ich Wohlgefallen gefunden habe. Himmel und Erde sind nie so nah, als wenn wir bewundern Jesus Christus, die Kostbarkeit. Junge Menschen kamen zu mir nach dem Treffen gestern und ich kriegte Folgendes zu hören. Ich kann dir sagen, warum viele Leute nicht gehen zum Brotbrechen in manchen Gemeinden. Sie wollen kein Show. Sie wissen, dass die Leute drinnen eigentlich versuchen, etwas zu reproduzieren, wie es sein sollte, wie ihre Eltern das getan haben. Und so oft spüren die jungen Leute, das ist nicht echt. Liebe Geschwister, das, worüber ich rede jetzt, ist das Ziel unserer Errettung. Gott will uns haben. Er will mit uns in aller Ewigkeit sein, in seinem Haus. Die Ewigkeit ist schon angebrochen. Lasst euch aufbauen. Spürt etwas von der Kostbarkeit. Betet ihn an. Das ist das Ziel. Und das war das Ziel für Israel, oder? Könnt ihr euch erinnern? Aus Ägypten brachten sie alles Gold und Silber und kostbare Juwelen. Und sie haben stammweise, fürstenweise, diese großen Schätze zu den Füßen Moses gebracht. Und aus diesen Schätzen, geisterfüllten, begabten Künstler, bauten Gott ein einmaliges Haus. Und in Kapitel 9, die Einrichtung ist alles beschrieben. Als mein Sohn die Bibel zum ersten Mal gelesen hat, er war 8 Jahre alt, manche von euch Alten werden erinnern, diese alte rote Elbefelder, das erste Mal die revidierte Elbefelder kam heraus, hart gebunden in eine rote Einbahn. Die Bibel gaben wir ihm, er war 8 Jahre alt. Er las die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung in einem Jahr, nach seiner täglichen Lesung, aber er hat fast aufgegeben im 2. Buch Mose. Er sagte, Papa, das blöde Haus. Ich habe gelesen all diese Seiten über all diese Haus und diese Priester gewandt. Und als ich fertig war, wurden sie zum zweiten Mal aufgeführt im 2. Buch Mose. Weil er war so entmutigt. Ich sagte zu Joshua, das erste war der Bauplan. Aber wenn du am Bau gearbeitet hättest mit deinen Freunden, würdest du nicht lesen, gerne zum zweiten Mal, was du gebaut hast. Also, okay, gut, ich mache das dritte Buch Mose. Zweimal aufgeführt. Und dann in Kapitel 39, Moses kommt. Und Mose inspiziert all das. Stell dir vor, du bist die Rebekka und dein Mann ist der Yitzhak und ihr habt die silberne Heringe geschmiedet, okay? Und das ist nicht so eine Aufgabe. Ich weiß, du hättest lieber gearbeitet an der Bundeslade, ich auch. Aber deine Aufgabe war die silberne Heringe. Naja. Aber der Moses kommt und da Rebekka sagt, Yitzhak, der schaut dich an, was wir gebaut haben. Schauen Sie. Und Moses sagt, sehr gut. Prädikat, sehr gut. Und dann, was tut er? Er nimmt all diese Dinge, die in der ganzen Zeit, hätte ich fast gesagt, von all diesen Leuten gebaut wurden, gebastelt wurden, und er baut sie zusammen. Er hat sich zuerst gerichtet, dann baut sie zusammen und dann Kapitel 40, was passiert? Puh. Aus dem Himmel kommt die Herrlichkeitswolke runter und Gott bewohnt das Werk ihrer Hände. Oh, lass mich erzählen von etwas noch atemberaubender. Wir kommen, wir lassen uns aufbauen, wir machen auch unseren Beitrag, unsere Kinderstunden, Jugendstunden, Evangelisation. Du sagst, es ist vielleicht nichts viel. Ich arbeite an die silberne Heringe, Zeltpflocken. Was ist das denn? Eines Tages Jesus kommt zurück. Und er wird deine Arbeit, unsere Allarbeit inspizieren. Und dann stell dir vor, was bleibt von dieser Kreation, wird er zusammenbauen. Zu etwas Ewigem. Etwas, an dem du gearbeitest. Etwas, von dem du ein Teil gewesen bist. Und er wird kommen herab und bewohnen. Das zählt. Den Tempel. Das ist das Ziel deiner Errettung. Wenn Rembrandt vergessen ist und Van Gogh und wie sie alle heißen, wenn interkontinentale Atomraketen längst vergessen sind, die Person, die du bist und was du zur Ehre Gottes im Glauben getan hast, bleibt und Gott bewohnt das. Und das letzte Ziel, wir lesen es nur. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Eigentlich, das sind die Worte, die Gott gesagt hat, als er Israel zu Fuße des Berges Horeb führte. Als Gott aus dem Himmel herabkam und stand auf dem Berg und verkündigte, ich habe euch zu mir geführt mit Adlersflügel. Hier ist das Ziel. Ich bringe euch zu mir. Was wäre der Himmel und alle Herrlichkeit ohne Gott? Stell dir vor, du kommst zum Himmel. Golden Straßen, das ist cool. Frag mich, was ich fahren werde. Sofas, wir brauchen kein Bett. Sagenhafte Einrichtung. Und dann du stellst die Frage, ja, wo ist Gott? Ja, ist nicht mehr hier. Der ist weg. Was wäre der Himmel? Was ist Gold und Silber und all das Ganze ohne Gott? Er ist das Ziel unserer Rettung. Und wir, sein auserwähltes Geschlecht. Und wir, die heiligen Nationen, das Volk zum Sitztum, ein königliches Priestertum, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Wir haben geschmeckt, dass gut ist. Wir kommen zu ihm. Wir orientieren ihn an uns. Wir lassen uns mit anderen lebendigen Steinen aufbauen zu einem heiligen Haus. Wir sind ein geistliches Haus. Wir sind ein heiliges Priestertum. Das heißt, wir können hinein. Der heilige Priester, seine Richtung ist hinein ins Heiligtum. Und dort begegnen wir zusammen und bewundern wir seine Lieblichkeit, seine Kostbarkeit und begeistert von ihm. Wir entdecken, wir sind nicht nur heilige Priester, wir sind königliche Priester in dieser Welt. Und wir, die Privilegierten, die dürfen in diese glorreiche Tempel hinein und all die Herrlichkeiten und die Lieblichkeit und die Kostbarkeit Jesu Christi bewundern, kommen aus dem Tempel, wie in dem alten katholischen Gottesdienst vor Vatikan II, wie in dem alten jüdischen Gottesdienst vor dem Neuen Bund. Wir sind wie Zacharia, der kam aus dem Heiligtum und er hätte sagen sollen, der Herr segne euch, aber er konnte nicht reden. Aber wir tun das. Wir waren da. Wir waren drinnen. Wir waren in der Gegenwart Gottes. Wir haben erlebt seine Lieblichkeit. Und jetzt kommen wir heraus mit vollem Herzen in eine dunkle Welt. Und jetzt als königliche Priester. Die Botschaft an unsere Lippen ist, bitte lass mich erzählen die Großtaten und Tugenden von dem, was ich jetzt erlebt habe. Seht ihr, wie Gemeinde und Evangelisation zusammenpassen? Das ist eine Symbiose. Zusammen entdecken wir, lernen wir voneinander, wie wunderbar ist. Wir betreten seine Gegenwart, um dann seine Gegenwart zu verlassen. Und draußen, zerstreut in der Welt, zu verkündigen seine Tugenden. Ich glaube, diese drei Dinge fassen zusammen das Ziel unserer Errettung. Danke für eure Geduld mit einem, der redet so langsam.